Zu Gast heute ein ehemaliger Science-Buster, der Leiter des Planetariums Wien, der Kufner-Sternwarte sowie der Urania-Sternwarte, brilliert immer wieder im Fernsehen, im Radio, ist Verfasser von Kolumnen, Autor, Co-Autor von Büchern, tritt überall auf, wo es Erklärungen rund um Physik braucht, rum und um den Weltraum braucht. Ja, ich sage einfach nur Hallo, grüß Gott und ich freue mich sehr, Werner Gruber.
Grüß Gott und einen schönen Nachmittag.
Eigentlich hätte sie ja schon gerne im April eingeladen. Da hat es eine Sensation gegeben, ein phänomenales Bild im Weltraum, nämlich das allererste Mal ein Bild eines schwarzen Lochs. Ja, und dieses Bild hat Ihnen eigentlich bei Ihrem neuen Buch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben ja kurz davor das Buch herausgegeben, Flirten mit den Sternen. Ja, und darüber, warum es so schwierig und eigentlich bis jetzt nicht möglich war, ein Bild von einem schwarzen Loch zu bekommen, das haben Sie in Ihrem Buch beschrieben.
Naja, um genau zu sein, du hast alle 5 Jahre in der Astronomie und in der Physik was fundamental Neues. Das Letzte, was wir gehabt haben, ist, glaube ich, so 3-4 Jahre her. Das war die Entdeckung der Gravitationswellen. Und wir wissen schon, seit 2 Jahren arbeiten sie an einem Bild von einem schwarzen Loch. Allerdings, da habe ich schon 5, 6 Pressekonferenzen erlebt über schwarze Löcher. Ja, wir haben es entdeckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin diesmal davon ausgegangen, ja, das wird genauso sein wie bisher. Eigentlich nur Indizien und keine wirklichen Hard Facts. Ja, 14 Tage nach der Drucklegung kam es dann tatsächlich, dass wirklich ein, und das ist der erste direkte Nachweis eines schwarzen Lochs, das ist für die Physik und auch für die Astronomie sensationell wichtig. Ja, du kannst nichts sagen, ich habe in meinem Büchlein 6 Seiten darüber geschrieben, warum es so wahnsinnig schwierig ist, ein schwarzes Loch am Himmel zu entdecken, weil viele Damen und Herren glauben, schwarzes Loch auf schwarzem Hintergrund, das siehst du sehr schwer, was ein totaler Blödsinn ist, weil ein schwarzes Loch ist umgeben von irrsinnig heißem Gas, was dazu führt, dass es irrsinnig hell ist. Und die Kollegen haben das wirklich superlässig gemacht, also das ist was 1A ist. Ja, und damit, ich habe ja schon mit dem Verlag geredet, die Bücher werden wir jetzt nicht einstampfen, aber bei der nächsten Neuauflage werden wir dann das Büdel reinschreiben. Und das ist das Schöne, man muss dann nur schreiben, ja, und jetzt ist es uns gelungen, das sind 3 Sätze, die man dazu schreiben muss. Aber es ist leider noch was dazugekommen, wo du sagst, alle 3, 4, 5 Jahre kommt was Neues, jetzt kommt es fast schon im Monatsrhythmus. Da haben wir auch einige Seiten im Buch verwendet für das sogenannte Hubble Deep Field. Mhm. Das ist ein Bild von an der Bereiche, die wirklich am weitesten von der Erde entfernt sind und wo man auch sehr weit zurückblickt, also bis fast an die Grenzen des Urknalls. Da gibt es 4 verschiedene Bilder, Hubble Deep Field, Ultra Deep Field, Southern Field und so weiter. Ja, und am Sonntag vor ein paar Wochen ruft mir um 14 Uhr ein Kollege an und sagt, du hast schon das neue Büdel gesehen. Sag ich, meinst du, das schwarze Loch, das ist schon wieder Hut, sagt er, nein, Hubble Legacy. Und das erste Bild aus dieser Hubble-Serie, was so weit zurückgeschaut hat, waren auf dem einen Bild 3000 Galaxien, Hubble Legacy 265.000 Galaxien. Und das ist wirklich von uralt bis relativ modern, also auf dem Bild hast du alles um, was wichtig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass man in den nächsten 4, 5 Jahren, wo man dieses Bild analysieren wird, dass da irrsinnig spannende Erkenntnisse kommen werden. Und das ist auch das Schöne in der Astronomie und in der Naturwissenschaft, dass das nicht ein statisches Wissen ist. Es wird immer wieder gesagt, ja, aber das alte Wissen, das althergebrachte, ja, aber das verändert sich nicht und wir sind zum Glück gescheiter geworden bei manchen Sachen. Deswegen funktionieren Handys, deswegen funktionieren Flieger, deswegen funktioniert der Mikrowellenherd und zum Glück, da bin ich sehr froh drum, dass sich auch in der Wissenschaft das ändert.
Ja, und über Wissenschaft reden wir heute auch in der Radio Tirol Nahaufnahme. Lassen Sie uns vom Physiker und Kabarettisten Werner Gruber auf bekannt unterhaltsame Weise erklären. Wir hören aber auch von abenteuerlichen Starts, von Raketen, die er als Kind gebastelt hatte, von lustigen Begebenheiten als Planetariums- und Sternwartenchef oder wie er rund 50 Kilogramm Körpergewicht verlor. Wir erinnern uns auch an die Anfangszeiten der Wissenschaftskabarettgruppe Science Busters, mit der Werner Gruber jahrelang das Fernseh- und Theaterpublikum begeisterte. Und er wird uns auch darüber berichten, wie er einen 20 Minuten langen Herzstillstand überleben konnte. Rainer Perle mein Name. Ich begrüße Sie zur Radio Tirol Nahaufnahme. Werner Gruber, Sie sind bekannt dafür, dass Sie komplizierte Zusammenhänge auf den Punkt bringen können, so auf den Punkt bringen können, dass es jeder von uns versteht. Überhaupt scheint es ist Ihnen ein großes Bedürfnis, Wissenschaft uns allen näher zu bringen, insbesondere mit dem letzten Buch eben Flirten mit den Sternen, die Astronomie.
Naja, ich glaube einmal so, man kennt das nur im Physikunterricht ein bisschen und auch muss man fairerweise im Geografieunterricht, kennt man ein bisschen nachwassern. Es gibt irrsinnig viele Leute, die den Unterschied zwischen Planeten und Sternen nicht kennen, denen nicht klar ist, was ist eine Milchstraße. Und das sind total einfache Begriffe, die man wirklich gut erklären kann. Und wenn man dann einmal ein bisschen diese Basisbegriffe kennt, beginnt sich gleich der Sternenhimmel ganz anders von allein zu erklären. Und bin draufgekommen, es gibt zwar relativ viele Bücher über Astronomie für Hobbyastronomen, die setzen aber schon bei einem gewissen Niveau an. Die wirklich einfachen Sachen werden kaum erklärt. Zum Beispiel die einfache Frage, jetzt schaust du auf dem Himmel, wo suchst die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn? Das war halt gar nicht einmal so schwierig. Abgesehen, man kann natürlich auch den Sternenhimmel dazu verwenden, um seiner Liebsten zu sagen, du Schatzi, weißt du eigentlich, dass deine Elementarbauteile, aus denen du und ich bestehen, unsere Elektronen und Protonen, vor 13,8 Milliarden Jahren in den ersten 3 Minuten des Urknalls gemacht wurden? Wir waren schon einmal bedeutend näher, wenn unsere Elementarteilchen, lass es uns vielleicht nochmal probieren, dass unsere Elementarteilchen sich berühren und näher kommen.
Unser beider Sternenstaub sozusagen.
Genau so ist es.
Wir werden ja gerade als Leiter der Sternwarten, als Leiter des Planetariums immer wieder mit Fragen konfrontiert. Leute, die Sie anrufen, dass ein UFO praktisch dasteht und das stellt sich dann heraus, es ist eigentlich nur die Venus. Sind solche Fragen noch Grundlage dafür, dass Sie immer wieder Bücher schreiben, sprich Sie bekommen Inputs? Was könnten die Leute interessieren?
Also ich habe natürlich ohne Namensnennung tatsächlich so einige Geschichten erlebt. Die meisten Herrschaften sind absolut vernünftige, normale Leute, denen einfach in der Schule zu wenig Wissen vermittelt worden ist. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten einen Anruf gekriegt von einer Dame. Grüße, Herr Gruber, gibt es was, was Sie uns nicht erzählen dürfen? Sage ich, das ist jetzt relativ schwierig, was man anders leicht. Sagt sie, na Herr Gruber, fällt der Mond auf die Erde? Sag ich, wieso kommen Sie denn drauf? Und wir haben dann eine halbe Stunde telefoniert und da hat sie ausgestellt, die Frau hat sich neue Vorhänge im Schlafzimmer gekauft. Dadurch erschien der Mond heller, dadurch erschien er aus der Alltagserfahrung auch näher und dadurch ist diese Meinung entstanden. Nach einer halben Stunde, die Dame ist jetzt voll entspannt, weiß, dass alles in Ordnung ist. Und ich glaube, wenn man Ängste nehmen kann, ist das wahnsinnig viel. Das ist jetzt dasselbe, ich bin, wie ich im Zug hierher gefahren bin, von 3 Passagieren angesprochen worden. Herr Gruber, 5G, ist das gefährlich? Fallen da Vögel vom Himmel? Nein, vor allem nicht. Ich kenne die YouTube-Videos auch, aber da man kann schon sehr gut zusammenschneiden und man kann schon sehr viel Blödsinn erzählen. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge im Alltag, wo man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, draufkommt, dass man sagt, ah, das ist gefährlich oder das ist nicht gefährlich. Ein schönes Beispiel, das war bei diesen CETA-Verhandlungen das Chlorhuhn. Man hat gesagt, boah, Wahnsinn, das böse Chlorhuhn. Als Naturwissenschaftler muss ich ganz ehrlich sagen, das Chlorhuhn ist besser als das, was wir in Europa machen. Passiert nämlich Folgendes, wenn die Händeln gerupft werden, werden sie bei uns in Europa mit kaltem Wasser abgespült. Damit sind noch sehr viele Keime oben. Wenn ich es hingegen mit einer Chlorlösung, die stark verdünnt ist, abspüle, sind diese Keime abgestorben. Und dann spült man mit Wasser noch nach. Klingt im ersten Moment, puh, das böse Chlor. Tatsächlich ist es aber tatsächlich keimfreier. Und wenn jemand sagt, nein, ich mag das aber nicht, probieren Sie einmal aus der Dose Mandarinen. Die werden nämlich auch mit einer Chlorlösung, wird die Schale entfernt. Und da hat keiner ein Problem dabei. Also wenn man nicht sagen, puh, die bösen, geklorten Mandarinen, man schmeckt ja keinen Chlorgeschmack. Das ist genau das, warum es wichtig ist, bei vielen Entscheidungen sich naturwissenschaftlich auszukennen.
Ja, und solches naturwissenschaftliches Basiswissen, das fehlt teilweise auch ganz massiv in der großen Politik. Ich sage nur eins, saubere Energie, da gäbe es bereits etwas, was eigentlich sensationell ist. Werner Gruber wird es uns gleich erklären. Werner Gruber, ich habe es vorhin ganz kurz angerissen, saubere Energie, da gibt's bereits etwas, das eigentlich sensationell klingt und das Energieproblem schlechthin lösen könnte.
Ich bin ganz erstaunt im ganzen EU-Wahlkampf. Alle sprechen sich für den Klimawandel aus, außer die eine Partei, die sagt, das gibt's gar nicht, zumindest nicht menschengemacht. Aber jetzt ohne Parteipolitik. Tatsächlich ist es so, es gibt sogar in Europa eine wunderbare Lösung. Und es wundert mich, dass kein einziger dieser Politiker die anspricht. Das ist in Südfrankreich ITER. ITER ist ein sogenannter Kernfusionsreaktor. Im Gegensatz zu einem Kernspaltungsreaktor, was sonst bisher gebaut worden ist, der kann nicht explodieren. Also außer ich lege sehr viel Sprengstoff hinein. Und auch wenn er explodiert, ist vollkommen egal. Es kann keine Radioaktivität freigesetzt werden. Ich fülle im Prinzip Wasser hinein. das Ding sollte seit einem Jahr in Betrieb sein. Da muss ich jetzt dazu sagen, es hat da weniger technische Probleme als Verwaltungsprobleme gegeben, warum das etwas länger gebraucht hat. Sobald ITER funktioniert, haben wir weltweit kein Stromproblem mehr. Weil dann baut man genau dieses Ding 5000 Mal weltweit nach und das war's. Und ich habe eine saubere Energiequelle, mit der ich Elektroautos, Wasserstoffautos oder was auch immer verwenden könnte. Und das ist das, was ich dann auch sehr wohl ein bisschen in der Politik vermisse, egal jetzt von welcher Partei, dass man sich auch mit der Technik beschäftigt. Probleme werden durch Technik geschaffen, aber natürlich auch in einem sehr großen Ausmaß gelöst. Jeder, der denkt an sein Handy, wie oft es tatsächlich braucht und wie super lässig das eigentlich ist.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also Kernfusionskraftwerk, ITER, wäre einsatzbereit? Das ist nur mal eine verwaltungstechnische Geschichte?
Naja, die Geschichte ist die, man hat sich nicht darüber einigen können, wer wird offiziell der Chef und wer wird der Stellvertreter. Das ging runter bis zum Chef von der Kantine, worauf dann die jeweiligen Länder gesagt haben, naja, wenn wir uns nicht darauf einigen können, gibt es mit unseren Firmen Verzögerungsstopps und so weiter. Das heißt, technisch funktioniert das Ding, das wissen wir. Wir haben 1992 in der Nähe von London gezeigt, wir sind jetzt technologisch in der Lage, das zu machen. Daran scheitert es nicht. Also physikalisch, technisch, sauber, da gibt es ein Hackerl. Es gibt dann noch ein paar Dinge, die man ausprobieren möchte. Klingt blöd, von Evakuierungsplänen bis zur Belieferung. Also, dass man es mal im Alltagstest sieht, das möchte man ein paar Jahre durchtesten. Und wenn man das dann durchgetestet hat, das braucht 5 bis 8 Jahre, dann weiß man, jetzt können wir das. Und wenn man das kann, dann baut man das ganze Ding genauso, wie man es braucht, dass die Parkplätze richtig passen und die Mitarbeiter nicht so lang gehen müssen. Also Alltagstauglichkeit.
Dann könnte man in 5 bis 8 Jahren praktisch eine energiepolitische Sensation Realität werden lassen.
Ja, genau so ist es. Wir brauchen nichts anderes mehr, als dass die Verwaltungsstrukturen, dass man sich hier an einen Tisch zusammensetzt und dass man das macht. Das ist auch etwas, was den Klimawandel tatsächlich nützen kann. Wir brauchen kein einziges Kohlekraftwerk mehr. Und das ist auch mir persönlich ganz wichtig. Es wird immer sehr häufig auf die EU und auf die Verordnungen geschimpft. Wie damals diese Leuchtstofflampenverordnung gekommen ist. Eine Leuchtstofflampe ist nichts anderes als eine Leuchtstoffröhre und die meisten Büros haben Leuchtstoffröhren und da hat auch keiner ein Problem. Dadurch 2 bis 3 Atomkraftwerke, die ja durchaus nicht ungefährlich sein können, sparen wir uns in der EU ein. Und das ist jetzt etwas, wo ich dann nicht mehr das wegdiskutieren kann. 2 bis 3 Atomkraftwerke in der Nähe Österreichs oder überhaupt in der Nähe von Menschen ist durchaus eine potenzielle Gefahr. Und da sehe ich sehr wohl, technologische Lösungen bringen schon was.
Eine medizinische Lösung hat Werner Gruber für sich selbst in Anspruch genommen, wird er gleich erzählen. Nur so viel schon, die Kilos sind dabei so richtig gepurzelt. Jetzt war der Werner Gruber schon einmal zu Gast bei mir. Damals hat er noch ein bisschen anders ausgeschaut. Inzwischen ist, ich will nicht sagen der halbe Gruber, aber ein wesentlich dezimierter Gruber zu Gast.
Ja, ich habe etwas sehr Vernünftiges gemacht. Ist jetzt kein Geheimnis. Ich hatte sehr viel Übergewicht. Ich habe immer nur etwas Übergewicht. Ich habe von Kollegen Prager ein Interview gehört. Der Prager ist der Adipositas-Spezialist in Österreich. Der hat eine schöne Statistik vorgelegt. Wenn Personen mit massivem Übergewicht, also wir reden jetzt nicht von ein paar Kilo, sondern wir reden wirklich von ordentlichem Übergewicht, eine Diät machen, bringt es genau gar nichts. Wir wissen, von 5000 Personen schafft es einer, das Gewicht länger als 5 Jahre zu halten. Der Rest hat nachher wieder mehr. Und ich habe mich dann entschlossen, weil noch war ich gesund, nur hat es keine Probleme gegeben, zu einer sogenannten Magen-Bypass-Operation durchzuführen. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass der Magen ein Band oder Ring gelegt wird. Das operiert man eigentlich ganz, ganz selten, weil da gibt es eine relativ hohe Komplikationsrate. Sondern es wird einfach am Magenausgang aufgeschnitten, umgeht den Zwölffingerdarm, umgeht den Darm. Das heißt, man isst weniger und es wird weniger gut verdaut. Und das hat bei mir 50 Kilogramm gebracht und das muss ich auch sagen, mit sehr wohl, also man kann alles essen, wenn es gut operiert ist. Fühle mich jetzt genauso wohl wie vorher, weil ich habe ja keine Probleme gehabt, weiß aber, dass ich jetzt länger gesünder sein werde, als es sonst gewesen wäre.
Für all diejenigen, die jetzt irgendwie motiviert sind, vielleicht was Ähnliches zu machen, das Problem haben ja viele Menschen. Es hat sich auch in den Essgewohnheiten nicht allzu viel verändert. Sie dürfen nur bestimmte Sachen nicht essen. Zucker und Fett auf einmal,
ja,
das geht nicht.
Zucker und Fett, das Schöne ist, dass wenn es korrekt operiert worden ist, kann man alles essen. Es gibt nur 2, 3 Dinge, wo ich aufpassen muss. Das wäre zum Beispiel Tiramisu. Ich kann sehr wohl 2 Kaffeelöffel Tiramisu essen. Der 3. geht gerade noch und der 4. würde dazu führen, dass man echt schlecht wird. Ich muss aber dazu sagen, nach dem 2. reicht schon. Da hat man dann keinen Guster mehr, da hat man auch keinen Hunger mehr. Und das ist nämlich das Tolle. Es ist so, dass jemand, der normalgewichtig ist, hat eine gute Einstellung. Ich bin satt, ich höre auf zu essen. Das Problem bei Personen mit Übergewicht besteht darin, dass im Regelfall auch der Magen überdehnt ist. Und wenn der Magen überdehnt ist, führt das dazu, sie brauchen relativ viel Essen, dass sie satt sind. Und stellen Sie sich vor, Sie essen jetzt normale Portionen, haben Sie nachher immer noch das Hungergefühl. Und es ist ein äußerst unangenehmes Gefühl, wenn du eigentlich den ganzen Tag Hunger hast, obwohl du eh normal gegessen hast. Und diese Magendehnung, das braucht wahnsinnig lange, bis das wieder zurückgeht. Das braucht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Wenn man dann nach dieser Operation, wird ja auch der Magen verkleinert, streng darauf achtet, diesen Magen niemals zu überdehnen, und das habe ich selber sehr gut gemacht, dann hörst einfach noch 2-3 Bissen auf. Ich bin jetzt, wenn ich nach Innsbruck gefahren bin, habe ich mir noch eine Leberkasse einmal gekauft, wo man sagt, puh, ja, das ist jetzt schon hochkalorisch. Ich habe aber nur genau 2 Bissen davon gegessen. Nach dem zweiten Bissen war ich satt. Das restliche Leberkassemmel ist im Rucksack, und schauen wir mal, ob das heute am Abend geschlachtet wird oder nicht. Und ich habe jetzt auch keinen Hunger. Alleine dieses Gefühl zu haben, ist wahnsinnig viel wert. Das sind Personen mit massivem Übergewicht, also da reden wir jetzt schon mindestens 20, 30 Kilo drüber, haben das nicht. Und ich kann das nur jedem empfehlen, dass man es nämlich zu einem Zeitpunkt macht, bevor man medizinische Probleme hat. Was vielleicht ganz wichtig ist, es gibt, das muss ich leider auch dazu sagen, ja, da lässt sich schon relativ viel Geld verdienen, wenngleich das eh alles von der Krankenkasse gezahlt wird. Es ist ein großer Markt geworden, und es gibt dort Chirurgen, die das halt 1-2 Mal in der Woche operieren. Und da kenne ich dann viele, die dann gerade schon mit einer Nudelsuppe ein Problem haben, weil die Nudeln werden ja nicht zerkaut. Da kann dann das Lebensgefühl schon stark eingeschränkt sein. Ich würde schlicht und einfach empfehlen, red's im Kollegenkreis, nicht mit 1-2-3 Leuten, sondern eher mit 10-20-30. Schaut's in die Internetforen, da steht dann schon dabei, welches Spital wirklich gut ist. Und es gilt schlicht und einfach der Grundsatz, der Arzt, der am meisten operiert, hat die meiste Erfahrung, und das sind im Regelfall die guten Ärzte.
Mhm. Werner Gruber hat jedenfalls gute Ärzte gehabt. Die hat er auch ein Jahr später gebraucht, als er dem Tod ins Auge sehen musste. Wie ihm sein Science-Busters-Bühnenkollege Martin Buntigam und weitere Menschen dabei das Leben retteten, wird er gleich erzählen. Werner Gruber hat uns vorhin erzählt, dass er durch eine Magen-Bypass-Operation 50 Kilogramm abgenommen hat. Um eins klarzustellen, weil es immer wieder in den Medien herumgeistert, Werner Gruber, Magen-Bypass-Operation und danach Herzstillstand, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun gehabt.
Nein, ich hatte tatsächlich ein Jahr nach meinem Magen-Bypass einen 20-minütigen Herzstillstand. Und da haben dann viele vermutet, ah ja, das, der hat so stark abgenommen. Tatsächlich wissen wir von der Statistik, je stärker man abnimmt, umso gesünder ist es. Also nicht das Langsame, dieses alte Wissen, ja, mach's gemütlich und ruhig. Nein, ganz im Gegenteil, umso schneller man abnimmt, umso besser. Nämlich auch für die ganzen Organe und für den Kreislauf. Nein, es ist so, und ich habe das selber nicht gewusst, einen Herzstillstand kann jeder, und wenn ich sage jeder, vom Säugling bis zum Senioren, ob durchtrainiert oder nicht durchtrainiert, haben. Mir hat es halt zufälligerweise erwischt. Bruno Petze, der körperlich schon fit war, also es war schon eine andere Regel als ich, dem ist dasselbe passiert. Er hatte nur das ganz große Pech, dass neben ihm niemand gestanden ist, der erste Hilfe geleistet hat. Und das ist etwas, den Herzstillstand kannst du eh nicht vermeiden. Aber wenn jemand in der Nähe ist, sollte man erste Hilfe leisten. Und es ist so einfach und du kannst nichts schief machen. Ja, wenn du Rippen brichst, brichst du Rippen. Ich sage ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich sogar froh gewesen, wenn bei mir Rippen gebrochen worden wären. Der ist zufälligerweise an der Autobahn vorbeigefahren. Martin Buntigam hat mir aus dem Auto rausgezahlt und schon hat dieser Rettungssanitäter begonnen zu reanimieren. Seine Freundin, die haben das zu zweit super geschaukelt und es war, also die Rettungskette hat funktioniert. Aber es wäre so leicht, am Brustbein 3, 4, 5 Zentimeter eindrücken. Ja, da gibt es eine relativ einfache Geschichte. Handy-App kommt drauf an, Radetzky-Marsch oder Staying Alive ist genau der Rhythmus, mit dem man das druckt. Also 60, 70, 80 Mal und relativ kräftig und nicht aufhören. Bei mir waren es 20 Minuten. Man braucht auch nicht mehr beatmen, weil dann viele Personen mit Ekelgefühl. Es ist interessanterweise so viel Sauerstoff gespeichert im Gewebe, dass das kein Problem ist. Und ich gehe davon aus, also neurologisch waren keine größeren Störungen. Ich hatte eine ganz, ganz leichte Wortfindungsstörung die ersten paar Wochen, wo ich dann, wenn ich übermüdet war und die Sätze sehr lang geworden sind, habe ich dann, wie geht jetzt das letzte Wort grammatikalisch sich aus? Heinz Sichrowski hat mir dann gesagt, Werner, jetzt bist du auf dem durchschnittlichen Niveau eines Österreichers sprachlich, also passt schon.
Und inzwischen überkompensiert, wie man hört. Und hier kommt wieder die Technik ins Spiel eigentlich. Sie haben einen Defibrillator eingepflanzt bekommen. Wäre auch nicht möglich, wenn nicht immer geforscht werden würde und weiterentwickelt werden würde.
Ich muss sagen, Herzstillstand gibt es jetzt 8 sehr klar definierte Ursachen. Lungenembolie, Herzinfarkt und. Das 8. war übrigens Drogenmissbrauch. Wurde dann auch meine Lebensgefährtin gefragt, ob der Herr Gruber da ja doch öfters im Theater und so weiter ist. ob er nicht vielleicht doch hin und wieder Drogen nimmt. Nein, mein Schatz hat das nur darauf gesagt, naja, die einzigen Drogen, die er nimmt, sind Koffein, Kaffee, worauf der was gesagt hat, na, Kaffee ist keine Droge, worauf mein Schatz gesagt hat, ja, aber er trinkt am Tag 4 bis 5 Liter Kaffee, worauf der was gesagt hat, wurscht, weil Kaffee tatsächlich die Herzkraft massiv stärkt. Mhm. Nein, es ist so, von diesen 8 Möglichkeiten, die Herzstillstand verursachen, konnte man bei mir alle ausschließen. Das heißt, wir wissen es nicht und deswegen hat man prophylaktisch einen Defibrillator eingebaut. In 2 Wochen ist wieder der nächste Check, aber ich weiß, er hat nicht angeschlagen und ich gehe davon aus, das wird er nicht. Ist eine beruhigende Angelegenheit, ich muss nicht lang suchen, wo wäre ein Defibrillator, ich habe ihn gleich dabei und stört nicht und passt.
Werner Gruber geht also inzwischen mit einem implantierten Defibrillator durchs Leben. Einen menschlichen Lebensbegleiter, Freund und Kollegen hat er vor 3,5 Jahren verloren. Science-Buster, Mitbegründer Heinz Oberhummer. Inwieweit dieser Werner Gruber abgeht, werden wir in Kürze hören.
Jetzt haben wir mit dem Werner Gruber jemanden da, der nicht nur bekannt, sondern man muss sagen, auch über die Grenzen Österreichs hinaus berühmt geworden ist. Und zwar durch die schärfste Boygroup der Milchstraße, die Science Busters. Man verbindet sie nach wie vor damit. Aufgehört hat es für Sie auch mit dem Tod vom Heinz Oberhummer. Wie stark geht er Ihnen ab?
Naja, es ist so, es war schon längere Zeit geplant, dass ich aufhöre, einfach die Tätigkeit des Planetariumsdirektors und auch anderer Tätigkeiten, die relativ schwierig ist. Und es war ein langsames Ausschleichen geplant. Und wie dann der Heinz gestorben ist, hat man dann gewusst, so ist, wir brauchen sowieso einen Neuanfang, es muss was Neues gemacht werden. Und ich habe dann zu Martin gesagt, du, Martin, es war jetzt gleich am geschicktesten, dann höre ich jetzt auf, ich mache nur die Verträge fertig, die nur mit dem ORF laufen. Und er hat das dann weitergeführt, bemüht sich sehr und macht das auch wirklich mit einem sehr großen Engagement. Und es ist schön, dass der Bildungsauftrag des ORF im Fernsehen noch nachgekommen wird. Wie weit geht's ab? Es ist so, ich halte jetzt durchaus auch immer sehr viele Vorträge für Firmen. Ich mache das, habe ich mir noch für mich selber aufgehoben, im Rabenhof 2, 3 Abende im Semester, wo ich einfach, ich sage einmal, humorvolle wissenschaftliche Vorträge halte. Das ist genau diese Menge, die im Moment der Schnupf, wie man so schön sagt, so viele Vorträge wie die Science Busters kennt ihr die einfach nicht machen. Also den Applaus des Publikums habe ich nach wie vor. Was mir natürlich abgeht, das muss man schon ganz offen sagen, die Diskussionen mit Heinz, wo es dann so um Feinheiten gegangen ist, sagt man das jetzt so oder sagt man das jetzt so. Und da haben wir schon 2 Stunden drüber streiten können. Wobei das Schöne ist, und das hat den Heinz also auch mich verbunden, für uns geht es darum, dass am Ende die Wahrheit das Entscheidende ist und nicht das Ego. Kann man das jetzt so oder so sagen? Und das waren dann eigentlich immer Fachargumente und nicht zu sagen, boah, du kannst das gar nicht sagen, weil du bist Theoretiker und oder umgekehrt, ich bin Experimentalphysiker. Ja, das ist schon ein anderer Zugang, aber zum Schluss zählen die Fakten. Es geht nicht darum, dass man gewinnt, sondern es geht darum, dass man es einfach am besten erklärt, dass es am saubersten ist. Und das waren schon schöne Diskussionen mit Heinz.
Und eins kann man wirklich sagen, Sie beide, Sie haben wirklich das Feuer entfacht bei uns allen. Uns geht natürlich auch das phänomenale Gitarrenspiel des Heinz
Oberhummer ab. Ja, das war schon. Er hat dann zum Schluss hat er sogar tatsächlich einen Gitarrenlehrer beauftragt. Und ich glaube, die Gitarre ist an 2 oder 3 Locations stehen, die haben wir dann wieder irgendwie auftrieben und so weiter. Wir haben schon, muss ich sagen, sehr viel Gaudi gehabt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe wahnsinnig viel durch Martin Buntigam gelernt. Mhm. Und der davor ist umgekehrt, hat er viel über Physik von uns gelernt. Weil zum Beispiel die Welt des Theaters ist einfach eine andere. Mhm. Wenn ich heute in einen Hörsaal hineingehe und dort zu einem Festvortrag geladen bin, Licht und Ton, früher als Universitätsvertragender, die Frage stößt da nicht, irgendwo gibt es schon einen Lichtschalter und irgendwo gibt es schon ein Mikro. Heute ist es so, dass ich schon sehe, dass man mit Licht arbeiten kann. Und das meine ich jetzt noch nicht einmal, dass ich sage, ich brauche einen Lichttechniker für einen Vortrag. Aber es macht dann Sinn, wenn es die Blende stößt, richtig, weil dann sieht dich das Publikum. Oder zum Beispiel von Martin Buntigam, wenn du eine Aufzählung machst, zählen immer nur 3 Dinge auf, sage Martin, wieso? Sagt er, wir leben in einer christlichen geprägten Kultur, die Dreifaltigkeit. Es ist alles auf ein Dreisystem aufgebaut. Und ich habe es ausprobiert, wenn du den 4. Punkt erzählst, schauen die Leute komisch, wenn du nur 2 hast, passt auch was nicht. Und das sind viele Dinge, wo ich von der Dramaturgie von Martin Buntigam, der sicher einer der besten Dramaturgen ist, die ich jemals kennengelernt habe, wahnsinnig viel gelernt habe, was ich jetzt da bei diversen wissenschaftlichen Vorträgen, also im Planetarium wirklich nutzen kann.
Nutzen kann Werner Gruber auch seinen angeborenen Forscherdrang. Dieser hat sich schon in der Kindheit gezeigt, etwa indem er selbst gebastelte Raketen in die Luft jagte. Davon gleich mehr. Über den Buchautor Werner Gruber haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie haben ja einige Werke verfasst, viele auch über den Weltraum, Flirten mit den Sternen. Aber die Begeisterung für Bücher, das hat ja schon sehr, sehr früh begonnen.
Ja, das erste Buch war Der kleine Schneemann, das zweite Die kleine Hexe und das dritte Raumfahrttechnik Heute und Morgen. Und ich war wahrscheinlich einer der wenigen Volksschüler, die gewusst haben, dass Sergei Koroljow, der große Gegenspieler zu Wernher von Braun bei den Sowjets war und Raketen gebaut hat. Nein, es hat mich einfach fasziniert und meine Eltern, wir haben jetzt nicht daheim sehr viel Geld gehabt, wir waren auch nicht in Armut, aber ein Buch zu kaufen war schon etwas, was man sich überlegen hat müssen. Und wenn eine Schularbeit gut gegangen ist oder Test oder wenn ich besonders brav war, ist auch unter dem Jahr nicht nur Geburtstag, Weihnachten und Ostern ein schönes Buch gekauft worden oder ein Experimentierbaukasten, ein Erweiterungssatz. Und das hat mir tatsächlich sehr viel gebracht und das ist durchaus Wissen, was ich auch heute noch anwenden kann. Mhm.
Aber bin es nicht zu Hause so wie bei Sheldon Cooper in der Big Bang Theory, der amerikanischen Serie über die Physiker, eine Rakete durchs Wohnzimmer geflogen, eine selbstgebastelte?
Nein, ich habe aber einmal am 24. Dezember als 8-Jähriger tatsächlich eine Rakete selber gebaut, also eine Feststoffrakete. Und ich sage einmal so, die Mama ist ein bisschen nervös geworden. Es ist eh nichts passiert. Sie hat genau das getan, was sie tun sollte, abheben. Die Mama ist fast in Ohnmacht gefallen. Der Papa, ja, hat eh funktioniert, passt schon. Nein, ich habe schon viele Sachen ausprobiert, war aber jetzt eigentlich nichts wirklich Gefährliches dabei. Also es klingt blöd, aber ich habe jetzt zwar wirklich fast alle Prüfungen, die man in Österreich machen kann mit gefährlichen Gegenständen. Ich darf mit hochradioaktiven Substanzen umgehen. Ich bin geprüfter Pyrotechniker. Das Einzige, was mir fehlt, ist der Gabelstaplerschein. Das ist tatsächlich das Einzige. Aber ich war immer jemand, der durchaus sehr vorsichtig war. Wenn ich weiß, ich habe am Abend einen Auftritt oder früher bei den Science Busters, wo wir teilweise sehr viel mit Pyrotechnik gearbeitet haben, schon beim Aufstehen, bevor ich noch aus dem Bett aufgestanden bin, habe ich mir überlegt, was wird heute am Abend um 19.30 Uhr, 20 Uhr genau sein, wo liegt was, welches Werkzeug, was passiert, wenn dieses Werkzeug runterfällt. Kann ich es aufheben oder lieber nicht, was machen wir? Und wenn du das im Kopf durchgehst, es kann eh immer noch genug passieren, bekommst du eine gewisse Sicherheit. Und das ist mir wichtiger, Sicherheit geht vor. Zum Glück ist es auch nie was passiert. Genau deswegen sitze ich nur da, mit beiden Augen, mit 10 Fingern. Ja.
Was kann man einem Kind, Sie sind der Meister der Motivation, bieten, damit es sich für Naturwissenschaft interessiert?
Ich glaube, das Wichtigste ist das, dass jedes Kind anders ist. Mhm. Es wird Kinder geben, die sagen, Fußball ist mir wichtiger als Physik. Ich war mal in einer Volksschule und da ist ein Schüler gekommen, der war 7 Jahre alt und sagt, du Werner, ich habe ein Problem. Sag ich, was ist denn los? Du, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich Fußballer oder Physiker werden? Was eine wirklich schöne Geschichte ist. Was aber ganz wichtig ist, dass man den Kindern Dinge zeigt. Und ich finde es fantastisch, wir haben Samstag, Sonntag immer und am Freitag 15 Uhr und 16.30 Uhr eigene Kindershows. Und jetzt kann dann ein Kind sagen, boah, Sternenhimmel, super, Papa ich, oder Mama, ich will mehr davon wissen. Und ich kann sagen, ja, war eh nett und jetzt möchte ich Riegelspiel fahren oder was auch immer. Das Kind muss dann eh selber entscheiden, in welche Richtung will es gehen. Das war das, was meine Eltern wirklich wahnsinnig toll gemacht haben. Sie haben gesehen, ich interessiere mich für Naturwissenschaften. Es war dann zu Weihnachten ein Experimentierbaukasten drunter. Bücher zu dem Thema. Ich habe auch andere Bücher gekriegt. Irgendwo habe ich mal was gekriegt über Religionen. Habe einmal durchgelesen, ja, eh, aber war jetzt nicht was, wo ich sage, nein, Pfarrer wird nicht meins. Also das habe ich damals schon gewusst. Und das ist dann genau das, dass man den Kindern Dinge zeigt. Und der Rest kommt von allein.
Physiker statt Pfarrer, keine schlechte Wahl. Werner Gruber erklärt ja auch viel lieber als zu predigen. Das kann er ja bestens und wird es auch gleich. Vielleicht wollen Sie auch einmal den Sternenhimmel etwas näher betrachten. Werner Gruber hat dabei ein paar gute Tipps parat. Mit Werner Gruber haben wir den Leiter der Sternwarten, Leiter des Planetariums in Wien zu Gast. Planetarium, Sternwarte, das ist nicht einmal das Gleiche und schon gar nicht dasselbe.
Ganz ehrlich, wenn ich in Pension gehe, als Planetariumsdirektor, hoffe ich eines, dass man zumindest in Wien, das ist der Bereich, für den ich verantwortlich bin, den Unterschied zwischen Planetarium und Sternwarte kennen. Meine Damen und Herren zu Hause am Apparat, eine Sternwarte hat ein Fernrohr. Das Fernrohr ist für Objekte da, die weit, weit, weit weg sind. Sterne, Milchstraßen, Galaxien, Deep Sky Objekte. Die vergrößern das, sammeln das Licht und das kann man dann durch dieses lange, große Rohr sich anschauen. Das Problem ist nur, es geht nur in der Nacht und wenn es regnet oder Wolken dazwischen sind, da sieht man nichts. Das zweite ist das sogenannte Planetarium. Im Planetarium besteht aus einer großen Kuppel. In dieser Kuppel gibt es einen sogenannten Sternenprojektor und noch einige andere Projektoren, wo wir in der Lage sind, einen sehr, sehr getreuen Sternenhimmel nachzubauen. Und der schaut tatsächlich extrem verblüffend aus. Ich habe einmal mit Franz Fiebig gesprochen, der war ja der Einzige, der oben war. Den Sternenhimmel recht viel realistischer kannst du nicht mehr sehen. Und ich habe ihn gefragt, du Franz, du warst oft bei uns im Planetarium. Wie ist der Unterschied zwischen da draußen und unserem Planetarium? Und das werde ich nie vergessen, klopft er mir auf die Schulter und sagt da, Alter, dort oben ist genauso wie bei euch. Und damit war sie super.
Es passt. Als Hobbyastronom soll man sich ein Fernrohr kaufen?
Da möchte ich jetzt ganz bewusst davor warnen, sich gleich ein Teleskop kaufen. Diese Kaufhausteleskope, 150 bis 200 Euro, ist jetzt nicht extrem teuer. Sie haben sogar eine gute Optik, aber die Stative sind nicht besonders hervorragend, was dazu führt, dass man nicht wirklich einen schönen Beobachtungsgenuss hat. Man darf nicht vergessen, die Erde dreht sich weiter. Nach einer Minute muss ich das Teleskop wieder neu ausrichten. Das ist schon eine ziemliche Futzelei. Wenn man dann jetzt so ein teures Teleskop kauft, wo es dann spannend wird, wo man wirklich schon schöne Dinge sieht, naja, 2.000 bis 3.000 Euro, da ist auch ein gutes Stativ dabei. Das Problem ist nur, diese Teleskope bringt man gerade hinten in ein Auto rein. Kombi wäre besser, ich sage es einmal, also in einem Smart geht sich das Ganze schon immer aus. Da brauchst du schon sehr viel Übung zum Aufbauen. Also wenn das jemand das erste Mal aufbaut, baust du einmal einen Tag auf und dann ist die Nacht vorbei. Und da sage ich, wisst ihr was, bevor sie jetzt 3.000 Euro ausgibt, ihr habt es auch in Schwarz, ein schönes Planetarium, schaut euch das einmal an. Jetzt nicht, weil wir mehr Geld machen, aber es ist dann eigentlich schade, wenn das Gerät daheim steht. Und es gibt dann jede Menge Hobby-Astronomie-Vereine, die haben tolle Beobachtungsabende, steht auf den Webpages. Und dann brauchst du nur hingehen und sagen, ich kenne mich nicht aus. Und dann kommen 10 Hobby-Astronominnen und Hobby-Astronomen und fragen, was willst du wissen? Da komm durch mein Teleskop, da siehst du das besser als das vom Kollegen und so weiter. Ist eine wahnsinnig nette Gesellschaft. Die wissen schon, dass man als Laie dorthin kommt und die können gut erklären. Vielleicht ein etwas seltsames Völklein, aber wenn sie über Astronomie reden dürfen, super lässig.
Gibt es ansonsten noch einen persönlichen astronomischen Traum?
Was vielleicht ein ganz großer Traum wäre, Astronaut wäre super. Und jetzt wird jeder sagen, no, der wamperte in der Kapsel. Nein, tatsächlich ist es so, dass Personen mit Übergewicht durchaus, wenn sie körperlich fit sind, durchaus geeignet sind, weil man muss dann dort oben weniger essen und essen, trinken und wenn das Ganze rauskommt, da ist man ziemlich viel beschäftigt. Das heißt, die Zeit könnte ich aktiv nutzen, Mineralwasser, Vitamintabletten und passt schon. Nein, ich würde tatsächlich mal irrsinnig gerne Schwerelosigkeit und auch den Weltraum erleben. Also vom Gewicht her, es gibt ein Maximumgewicht, da bin ich schon drunter. Körperliche Fitness ist, man möge es nicht glauben, tatsächlich vorhanden. Psychologische Stabilität ist da. Das würde ich wirklich gern machen.
Dann wird der Sparschwein geschlachtet.
Ja, deswegen gibt's Bücher zum Kaufen.
In diesem Sinne, möge dieser Wunsch in Erfüllung gehen, schwerelos im Weltall zu
sein.
Es
ist für jeden Übergewichtigen Schwerelosigkeit der große Traum.
Ich sage nur erstens einmal vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Und verabschiede mich mit dem Gruß der Astronominnen und Astronomen. Klarer Himmel auf Deutsch.
Clear Sky.
Clear Sky.
Oder wenn man im Science-Fiction-Bereich ist, lebe lange und zufrieden.
Der Physiker, Fernsehexperte und Buchautor Werner Gruber war heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, dann können Sie das auf unserer Homepage unter tirol.orf.at. Rainer Perle mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören.